Der Predigttext ist das Kapitel 8 aus Nehemia. Ich lese die ersten 8 Verse. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor. Vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm Matitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Masaiah zu seiner Rechten und zu seiner Linken, Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashabadana, Zechaya und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und er lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeshua, Bani, Shebaja, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodaya, Masaya, Kelita, Asaria, Yusabat, Hanan, Pelaya unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war.
Dankbarkeit und Freude. Zwei Dinge, die wir nur allzu leicht aus dem Blick verlieren und auch nur allzu schnell. Besonders dann, wenn das Leben um uns herum hektisch wird, wenn es turbulent ist und uns eventuell auch Sorgen das Leben verfinstern. Ja, gerade auch aktuell ständig hört man von irgendwelchen neuen Krisen. Erst war es die Corona-Krise, dann war es die Klimakrise, Energiekrise und welche Krisen es nicht sonst noch alles gibt. Und wie schwer fällt es uns dann manchmal, dem Befehl von Paulus aus Philipper 4, Vers 4 nachzukommen, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Ja, vor allem dieses alle Zeit ist da das Schwierige, weil es gibt Phasen, da fällt es uns sehr leicht, uns zu freuen, aber immer fröhlich zu sein. Ist das überhaupt möglich? Gibt es Freude auf Knopfdruck, wie Paulus sie hier zu fordern scheint? Wäre schön, oder? Im 8. Kapitel von Nehemia, das die Grundlage für die heutige Predigt darstellt, begegnen uns Menschen, die ebenfalls eine hektische, eine sorgenvolle Zeit hinter sich haben. Und dennoch, wenn wir sehen, sprudeln diese Menschen vor Freude. Und dem Grund für ihre Freude wollen wir heute auf die Spur kommen. Und das Thema für die Predigt soll deshalb lauten, überwältigt von Freude. Überwältigt von Freude. Und bevor wir jetzt aber in dieses 8. Kapitel von Nehemia einsteigen, das können Sie auch gerne schon mal aufschlagen, müssen wir uns aber kurz einen Überblick verschaffen über das, was zuvor passiert ist. Einfach um die Begebenheiten einordnen zu können. Nehemia zählt zu den Geschichtsbüchern des Alten Testaments und berichtet aus einer sehr späten Phase des Volkes Israel. Es ist zeitlich eines der letzten Bücher von der Geschichte Israels. Und speziell geht es hier in diesem Buch um das Südreich Juda. Dieses wurde zwischen den Jahren 605 vor Christus und 586 vor Christus durch den babylonischen König Nebukadnezar in die Gefangenschaft geführt. Das heißt, die israelitische Selbstherrschaft endete und es ging ins Exil, in die Gefangenschaft unter die Babylonier. Und das war ein Ausdruck des göttlichen Gerichts. Es war nicht einfach nur ein Zeichen der Macht der Babylonier, sondern es war ausdrücklich ein Gericht Gottes an seinem Volk für ihren ständigen Ungehorsam seinen Gesetzen gegenüber. Und das Volk Israel, das Südreich, erlebte in ihrer Gefangenschaft mehrere Könige der Babylonier, aber auch dann der Meder und Perser, die das Reich der Babylonier abgelöst haben. Und schließlich kehrt das Volk in drei Wellen wieder in ihr Land zurück. Also die Zeit der Gefangenschaft endet ein Stück weit und die Leute können zurückkehren. Es bleiben aber auch einige in dem Exil, also gar nicht alle wollen zurückkehren in das Land Israel. Und die letzte Rückführung geschah 445 vor Christus, etwa 160 Jahre nach dem Beginn der Gefangenschaft. Und hier ist auch das Buch Nehemia einzuordnen. Das heißt, die letzte Welle der Rückkehrer 445 vor Christus ungefähr. Und Nehemia selbst war zu dieser Zeit Mundschenk des persischen Königs Artasaster und hatte demnach eine sehr einflussreiche Vertrauensstellung am königlichen Hof. Also der Mundschenk war nicht einfach nur jemand, der für Getränke verantwortlich war, sondern er war wirklich dafür verantwortlich, dem König die Getränke zu reichen, auch dafür verantwortlich, dass da kein Gift drin war beispielsweise. Also der König vertraute diesem Mann. Also Nehemia hatte wirklich eine bedeutsame Position am königlichen Hof. Und im Monat Nisan, das ist der erste Monat im jüdischen Kalender, wir werden sehen, heute kommen ein paar Monatsnamen aus dem jüdischen Kalender, also der erste Monat im jüdischen Kalender, da holt sich dieser Nehemia von dem König die Erlaubnis, dass er nach Jerusalem gehen darf, um dort die zerstörte Stadt wieder aufzubauen, die Mauern wieder aufzurichten, die während der Eroberung zerstört wurden. Das ist bisher nicht geschehen. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, die Mauern und die Stadt selbst lag aber noch großteils in Trümmern. Und die Mauer ist hier natürlich zum einen der Schutz für die Stadt, können wir uns vorstellen. Eine Mauer, gerade damals, war der einzige Schutz, den die Stadt hatte vor Feinden, die von außen kamen. Sie hatte aber auch eine symbolische Aussagekraft. Das macht Nehemia deutlich in Nehemia 2, Vers 17, wo er sagt, da sprach ich zu ihnen, also Nehemia, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Das heißt, die zerstörten Mauern waren auch ein Armutszeugnis für das Volk. Denn die Hauptstadt, da wo auch der Tempel stand, die Stadt war entblößt. Sie war bloßgestellt, sie war ohne Schutz. Und Nehemia ist es ein wirklich großes Anliegen, diese Mauern wieder aufzurichten. Und das lesen wir in den ersten 7 Kapiteln dieses Buches, wie dann der Bau beginnt. Und schließlich im Monat Elul, das ist der 6. Monat, wird der Aufbau der Mauer nach 52 Tagen Bauzeit abgeschlossen. Das lesen wir zum Beispiel in Nehemia 6, Vers 15, wo dann der Abschluss der Bauphase beschrieben wird. Und dann werden noch die Türflügel und die Tore wieder eingesetzt. Und damit ist dann die Mauer auch komplett und der Schutz wiederhergestellt. Aber nicht, dass die sicherlich sehr harte Arbeit am Bau der Mauer genug wäre, wurden die Juden während ihrer Bauphase permanent bedroht und bedrängt. Es gab Menschen aus den umliegenden Völkern und Orten, die etwas dagegen hatten, dass das Volk Israel wieder stark wurde. Und sie sahen darin eine große Gefahr und haben das erstmal nur mit Worten sabotiert, haben sich lustig gemacht, haben das Projekt ins Lächerliche gezogen, haben aber auch Pläne geschmiedet, das Volk anzugreifen, zu morden, auch gerade Nehemia als Anführer der Bewegung umzubringen. Und es war wirklich viel Sorge, viel Angst auch da. Es mussten viele Maßnahmen getroffen werden, um sich zu schützen. Das heißt, man musste bauen und zugleich aufpassen, dass von außen nicht Unheil hineinkam. Und letztendlich führte das dazu, dass die eine Hälfte der Menschen gebaut hat und die andere Hälfte bewacht hat. Und selbst die Leute, die gebaut haben, mussten ständig Waffen tragen. Also wir können uns vorstellen, ein sehr erschwerter Umstand für die schon an sich harte Arbeit, die Mauer wieder aufzubauen. Und wir können uns vorstellen, da ist einem wirklich nicht nach Freude zumute. Ja? Und jetzt kommen wir zu Kapitel 8 und stellen uns die Frage, was ist nun, wo das Projekt Mauerbau abgeschlossen ist? Was folgt jetzt? Und damit steigen wir jetzt in das Kapitel 8 ein und lesen den ersten Vers. Und als der 7. Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein etwas merkwürdiges Anliegen des Volkes. Ja, es wäre doch absolut nachvollziehbar, nach diesen harten Monaten des Bauens, des Sorgens, des Beschützens, dass das Volk dann erstmal etwas Zeit zum Ausruhen braucht. Sich erholen von den Anstrengungen der letzten Monate, einmal zur Ruhe kommen. Aber nein, das Volk Israel hatte hier nicht das Bedürfnis, in Selbstumkreisungen zu versinken, wie es heutzutage doch sehr üblich ist. Sie wollten in dem Gesetz Moses unterwiesen werden. Und das Gesetz, was Mose hat aufschreiben lassen, im Auftrag Gottes, also Gottes Gesetz im Letzten, darin wollten sie lesen, darin wollten sie unterwiesen werden. Und somit kann man durchaus sagen, dass sie nach dem Abschluss der Mauer, des ja, offensichtlichen Projektes, nun damit weitermachen wollten, ja, den geistlichen Aufbau an den Menschen voranzubringen und sich selbst unterweisen zu lassen. Damit kommen wir auch heute zu dem ersten Punkt für die Predigt. Erstens, Freude an Gottes Wort. Also das Thema überwältigt von Freude und ist als erstes Freude an Gottes Wort. Das Volk bittet hier Esra, sie in dem Gesetz Moses zu unterweisen. Ein Teil des Wortes Gottes, wie er damals verfügbar war. Esra war ein Zeitgenosse Nehemias, der circa 12 Jahre vor Nehemia zurückkehrte nach Jerusalem, also in der zweiten Rückkehrwelle. Von ihm wird gesagt, dass er ein Schriftgelehrter war. Und in Esra 7, Vers 6 finden wir dazu noch eine Zusatzinformation. Esra ist das Buch, deckt vorher Nehemia. Esra 7, Vers 6. Dort steht, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Also wirklich ein Gottesmann, der dazu noch sehr bewandert war in dem Gesetz Moses. Also er kannte sich sehr gut aus und war damit wirklich ein Schriftgelehrter, der auch wirklich in der Lage war, das Gesetz verständlich und umfassend auszulegen und dem Volk weiterzugeben. Und das hatte er auch zuvor auch schon getan. Wenn wir in Esra 7 weiterlesen, Vers 10, da lesen wir, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen, zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Also er kannte sich aus in dem Gesetz und hatte wirklich ein Anliegen daran, selbst daran zu forschen, es dann umzusetzen, dann aber auch anderen weiterzugeben. Das war sein Anliegen und das hat er auch dann all die Jahre über getan. Und es war also nichts grundlegend Neues, dass das Volk hier vor Esra zusammenkommt, um von ihm unterwiesen zu werden. Das kannten sie schon. Aber in den letzten Monaten scheint dafür wenig Zeit gewesen zu sein. Können wir uns gut vorstellen. Bei all dem Bauen und Bewachen und Sorgen war vermutlich nicht Zeit für große Bibelstudien. Und somit ruhte vermutlich dieses Bibelprojekt. So zumindest lesen sich die Berichte aus Nehemia 1, Vers 7, die doch sehr hektisch wirken und eins folgt nach dem anderen und das wenig Zeit, sich auszuruhen. Doch nun, wo endlich Ruhe einkehrt, wünscht sich das Volk, wieder belehrt zu werden. Und spannend ist ja nicht, das ist nicht nur eine kleine Menge, die dann zusammenkommt und sagt, wir würden gerne etwas lernen aus Gottes Wort, sondern hier steht das ganze Volk. Das muss nicht heißen, dass es jeder Einzelne war, aber es war eine große Menge, die repräsentativ war für die Gesamtheit des Volkes. Also es muss eine unglaublich große Menge gewesen sein. Und es handelte sich nicht nur um Männer. Ja, das ist auch eine interessante Beobachtung, wenn wir weiterlesen in Nehemia 8, Vers 2 und 3. Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Das heißt, es sind die Männer da, das würden wir erwarten. Es sind aber auch die Frauen da und auch die, die es verstehen, also wahrscheinlich auch Kinder, die schon in der Lage waren, dem inhaltlich zu folgen. Ja, also wirklich durch alle Altersgruppen hinweg finden wir hier Leute, die wirklich etwas lernen wollen aus dem Wort Gottes. Und damit, da können wir auch schon eine erste Erkenntnis für uns herausnehmen. Gottes Wort zu kennen und darin belehrt zu werden, ist nicht eine Aufgabe für eine Gruppe von Spezialleuten, am besten noch männlich, sondern es ist ein Anliegen für jeden Christen. Egal welches Alter, egal welches Geschlecht. Für alle ist es wichtig. Und Esra folgt dem Wunsch des Volkes. Er liest aus dem Gesetz, und zwar vom lichten Morgen bis zum Mittag, also fängt früh morgens an, wo es gerade irgendwie hell wird, und macht das dann bis zum Mittag. Also wir können schon davon ausgehen, dass es 5 bis 6 Stunden Bibelstudium waren, die das Volk hier vor sich hatte. Und das Volk war aber aufmerksam. Es steht in Nehemia 8, und die Ohren waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Heißt, sie wollten wirklich, da war keine Spur von Langeweile, kein Ungeduld, auf die Uhr schauen, ja, wann ist denn endlich vorbei? Nein, sie waren wirklich aufmerksam und wollten. Das Volk hatte einen wirklichen Hunger nach Gottes Wort. Und diese Beobachtung wird auch noch weiter verstärkt, wenn wir weiter durch das Kapitel gehen. Ich nehme jetzt ein paar Verse vorweg, die später noch kommen. Vers 13. Und am zweiten Tag, also am nächsten Tag, versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra und dem Schriftgelehrten, damit er sie in dem Wort des Gesetzes unterrichtete. Das heißt, am folgenden Tag, eine kleinere Menge, hier vor allem die Verantwortungspersonen, Männer und auch die Priester und Leviten, wollen wieder belehrt werden von Esra. Und wenn wir noch weitergehen, dann lesen wir von einem Fest, das kurz darauf gefeiert wurde. Das dauerte 8 Tage. Da lesen wir in Vers 18. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Das heißt, selbst während dieser Festveranstaltung, die dann ein paar Tage später stattgefunden haben, lesen sie jeden Tag in Gottes Wort über 8 Tage hinweg. Das nenne ich mal ausführliche Bibeltage bzw. Wochen. Da war wirklich Eifer da, da war Hunger da nach Gottes Wort und da war Bereitschaft da, zuzuhören. Und sie staunen jetzt vielleicht über dieses ausgeprägte Verlangen nach Gottes Wort. Aber eigentlich sollte das für uns überhaupt nicht fremd sein, diese Sehnsucht, dieses Verhalten. Wenn wir 1. Petrus 2, Vers 2 aufschlagen, 1. Petrus 2, Vers 2, da schreibt der Apostel Petrus: Und ihr seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Beobachten Sie einmal einen Säugling, der Durst hat, und versuchen Sie dann, diesen Säugling von der Milch der Mutter fernzuhalten. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden diesen Versuch nicht allzu lange fortführen, denn dieser kleine Mensch, der weiß sich doch sehr beharrlich und laut vernehmbar zu äußern, wenn es diese Milch will. Und wir können auch mit allen anderen Mitteln nur für eine sehr begrenzte Zeit dieses Verlangen anderweitig stillen. Es wird immer wieder dann zurückkommen. Es will die Milch der Mutter. Und erst dann wird Ruhe einkehren. Ja, können Sie gerne mal machen, das Experiment. Meine Tochter ist im Mutter-Kind-Raum. Versuchen Sie das doch mal. Sie werden sehen, es ist sehr deutlich, was das Kind möchte. Und genau dieses Bild malt uns Petrus hier vor Augen, wenn er davon spricht, was Christen eigentlich wollen müssten, um geistlich zu wachsen, nämlich das Wort Gottes. Und genau dieses Verhalten wäre hier eigentlich angebracht. Es ist das Einzige, was uns wachsen lassen kann und eigentlich müsste alles, was uns davon fernhält, dazu führen, dass wir unruhig werden, dass sich Widerstand aufbaut, weil wir es unbedingt wollen. Und dieses Verhalten beobachten wir hier bei dem Volk Israel. Sie wollen unter allen Umständen Gottes Wort lesen, es daraus lernen. Das ganz normale Verhalten eines Christen. Und da stellt sich uns die Frage, ist das für uns unnatürlich, dieses Gefühl? Kennen wir das vielleicht kaum oder wenig? Oder ist es für uns normal, dass wir auch dieses Verlangen haben? Das Volk Israel hatte in ihrer Geschichte oft genug Phasen, wo sie sehr weit weg waren von dem Wort Gottes. Ja, und wir lesen es immer wieder, wo es auch Zeiten gibt, wo sich keiner darum geschert hat. Aber hier in Nehemia kehren sie dahin zurück. Wir gehen wieder zu Nehemia 8 und gehen weiter. In den darauffolgenden Versen, Verse 4 bis 8, lesen wir jetzt, wie genau diese Verkündigung von Esra ausgesehen hat. Ich lese die Verse 4 bis 8 einmal im Zusammenhang. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maseja zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Haschum, Hasbadana, Zacharja und Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Gesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Sirabia, Jamin, Akub, Sebetaja, Hodiah, Masia, Kelita, Asaja, Josabet, Hanan, Pelaja und die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinen Plätzen blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Esra selbst steht hier auf einem eigentlich Podest aus Holz, manche setzen hier auch mit Kanzel. Es muss nicht zwingendermaßen eine Kanzel gewesen sein, wie wir sie jetzt hier vor uns sehen, sondern wahrscheinlich war es einfach nur eine Erhöhung, ein großes Podest, damit Esra höher stand. Das lesen wir auch aus Vers 5. Esra stand höher als das Volk, um gesehen zu werden. Also es ist irgendein Gerüst aus Holz, um Esra höher stehen zu lassen. Vielleicht war es auch mit einer Umrahmung versehen, wissen wir aber nicht genau. Und neben ihm stehen insgesamt 13 weitere Männer, Leviten, die wahrscheinlich ebenfalls gut mit dem Gesetz Moses vertraut waren, denn sie unterstützten Esra hinterher in der Verkündigung des Gesetzes und bei der Belehrung des Volkes. Eine spannende Beobachtung ist, dass wir in Vers 5 sehen, dass als Esra das Buch nimmt und es aufschlägt, das ganze Volk aufsteht. Ja, das heißt, doch während Esra das Buch aufschlägt, steht das Volk auf. Und das heißt, bevor er überhaupt einen Satz gelesen hat, reagiert das Volk. Und was das Volk hier praktiziert, das haben Sie heute im Gottesdienst ebenfalls gesehen. Als wir die Schriftlesung hatten, sind wir gemeinsam aufgestanden. Und das machen wir nicht, weil darin irgendwie eine spirituelle Wirkung liegt, in dem Aufstehen, wenn die Bibel gelesen wird, sondern weil wir dadurch unsere Ehrfurcht und unseren Respekt ausdrücken vor dem Wort Gottes. Und wir drücken das nicht vor einem Haufen Papier aus. Letztendlich ist es Papier, was wir hier vor uns haben. Sondern wir drücken unseren Respekt dahingehend aus, zu dem, über den das Wort spricht. Nämlich letztendlich zu Gott. Die Bibel ist Gottes Reden zu uns und wir zeigen damit unsere Ehrfurcht vor Gott selbst. Und so ist auch die Reaktion des Volkes hier zu deuten, wenn sie aufstehen. Denn unmittelbar daran schließen sie ihren Lobpreis und ihre Anbetung an. Ebenfalls, bevor daraus gelesen wurde. Das heißt, noch hat Esra kein Wort gesagt aus dem Gesetz und das Volk beginnt Gott anzubeten und zu lobpreisen. Offensichtlich ein unmittelbarer Ausdruck ihrer Freude dieses Wortes gegenüber. Sie sind sich bewusst, dass es nicht einfach nur schöne Worte und Texte sind, die sie gleich hören werden, die Esra vielleicht selbst aufgeschrieben hat. Nein, es sind Gottes Worte. Und das versetzt sie in so eine Ehrfurcht, dass sie beginnen, Gott anzubeten, noch bevor das Wort gelesen wurde. Und es lohnt sich, dass wir uns das immer wieder auch vor Augen führen, bevor wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, sei es jetzt zu Hause oder jetzt auch in der Predigt, dass es ein Treten in die Gegenwart Gottes ist, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Es ist Gottes Reden zu uns, es ist Gottes Medium, zu uns zu sprechen. Und es ist ein großes Vorrecht, das täglich tun zu dürfen. Versetz dich, die Erwartung, Gottes Wort zu lesen, auch in Freude und drängt es dich, Gott zu loben, oder ist es mittlerweile eine Pflichtübung geworden, die manchmal auch lästig ist? Und dann geht es bei Nehemia, beziehungsweise Esra, an die eigentliche Verkündigung. Und dabei geht jetzt nicht zu 100% genau hervor, wie exakt es abgelaufen ist. Ihr wisst, Esra war irgendwie involviert, aber die Leviten auch. Vielleicht war es so, dass Esra etwas gelesen hat und die Männer haben es dann erklärt den Leuten in kleineren Gruppen. Oder Esra hat eine allgemeine Verkündigung gehalten, danach gab es nochmal kleinere Runden. Wissen wir im Detail nicht, muss aber auch nicht abschließend geklärt werden. Denn viel wichtiger ist das die Frage, wie wurde verkündigt. Und da ist Vers 8 sehr deutlich. Ich lese ihn noch einmal. Und sie, also diese Männer, lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor, erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Die Verkündigung ist im Prinzip in drei Kategorien, in drei Teile aufgeteilt. Das erste ist, das Wort Gottes wurde deutlich vorgelesen. Es ging nicht darum, schöne Texte zu lesen, die sich jemand ausgedacht hatte, sondern es ging darum, Gottes Wort in den Mittelpunkt zu stellen. Das steht hier ganz vorne an. Bei der Verkündigung, sei es in einer Bibelstunde, in einer Predigt, in jedem anderen Rahmen, Gottes Wort steht im Mittelpunkt. Darum geht es. Das zweite ist, nachdem die Passage aus Gottes Gesetz vorgelesen wurde, wird sie erklärt. Es wird gesagt, was steht hier? Was bedeutet es, was wir hier gelesen haben? Und auch, wie kann man das anwenden? Was sind die Konsequenzen für uns? Es war für die Menschen damals ein Stück weit einfacher, weil sie einen Schritt nicht machen mussten. Wir müssen nämlich das von damals Geschriebene auf unsere Zeit heute übertragen. Andere Kultur, andere Sitten, andere Gewohnheiten. Den Schritt müssen wir noch dazu zusätzlich leisten. Das Prinzip ist aber das Gleiche. Wir müssen Gottes Wort erklären. Wir müssen sagen, was steht da, was bedeutet es und was heißt es für mein Leben. Und dann der dritte Schritt, der fällt ein bisschen aus der Reihe, weil es in dem Sinne kein Schritt in der Verkündigung ist, aber das Ziel ist es, dass das Gelesene verstanden wird. Das heißt, eine schöne Predigt mit noch so schönen Worten ist wenig wert, wenn sie über die Köpfe der Zuhörer hinweg predigt. Weil das Ziel muss sein, dass das Gelesene verstanden wird, dass Gottes Wort nahe wird für die Menschen, dass sie verstehen, was es für sie bedeutet. Das heißt, Gottes Wort wird gelesen, es wird erklärt, was dort steht, und zwar so, dass die Menschen es verstehen können. Ja, und nicht weniger als das dürfen Sie und auch wir als Zuhörer einer Predigt erwarten. Ja, Gottes Wort im Mittelpunkt erklärt, sodass wir als Hörer die Botschaft verstehen und anwenden können. Das ist bibeltreue und schriftgemäße Verkündigung. Und die Bibel gibt uns hier selbst eine Anleitung, wie sie ausgelegt werden will. Also es ist sehr einfach eigentlich, das Konzept vom Predigen zu vermitteln, weil es hier einfach steht, wie es geht. Ja, das sind die Schritte, die da sein müssen. Das sind die Grundpfeiler bibeltreuer Verkündigung. Und was jetzt folgt, ist die Reaktion des Volkes auf die Verkündigung. Wir lesen weiter ab Vers 9. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. Und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatten. Offensichtlich weicht nun diese anfängliche Freude, die wir gesehen haben, die dann in Lobpreis und Anbetung mündete, nun einer Trauer und tiefen Betroffenheit. Wir erfahren nicht im Detail, was dazu geführt hat, aber der Kontext, der macht es doch irgendwie deutlich. Sie hören das Gesetz, es wird ihnen ausgelegt und daraufhin ist ihre Reaktion erstmal zu weinen. Ja, was haben sie gehört, was sie so in Trauer und in Betroffenheit versetzt hat? Es ging um das Gesetz Gottes, was ihnen ausgelegt wurde. Wir wissen nicht, welche Passagen genau, aber Gottes Gesetze waren Gottes Maßstäbe für sein Volk, Gottes Regeln, Gottes Anweisungen. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass hier Passagen gelesen wurden, die bei dem Volk dazu führten, zu erkennen, das sind Dinge, die wir vielleicht schon seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Dinge, die wir falsch gemacht haben, wo wir letztendlich im Ungehorsam vor diesem Gott leben, der so groß ist und dem wir alles verdanken. Wir sind abgewichen von seinen Gesetzen. Sehr wahrscheinlich wird das diese Trauer und Betroffenheit ausgelöst haben. Und Nehemia, Esra und die Leviten fordern das Volk jetzt auf, nicht bekümmert und traurig zu sein, sondern sich zu freuen. Insgesamt dreimal wiederholen sie diese Aufforderung auf verschiedene Arten und Weisen. Und das dürfen wir hier nicht falsch verstehen. Das meint nicht, dass Traurigkeit keine erlaubte Reaktion auf das Hören von Gottes Wort sein darf. Ja, das dürfen wir hier nicht als Aussage herausnehmen. Denn wenn wir niemals Traurigkeit empfinden, wenn wir Gottes Wort hören, dann heißt es auch, dass Gottes Wort uns niemals trifft, dass es uns niemals korrigiert, niemals zeigt, dass wir unvollkommen sind vor Gott, dass wir falsch handeln Gott gegenüber. Und das tun wir ständig. Und diese Erkenntnis muss uns eigentlich traurig machen, weil wir von unserer Hauptbestimmung abweichen und letztendlich Gott traurig machen. Ja, wir handeln gegen Gott. Aber warum soll das Volk jetzt nicht traurig und bekümmert sein, sondern sich freuen? Und zum einen weisen Nehemia, Esra und die Leviten darauf hin, dass der Tag, der erste Tag im siebten Monat, dem Herrn heilig ist. Und dazu muss man wissen, dass Gott im Alten Testament angeordnet hat, dass an diesem ersten Tag im siebten Monat das Fest des Posaunenheils zu feiern ist. Darüber lesen wir zum Beispiel in 3. Mose 23, 23 bis 25. Es steht da nicht genau, was gefeiert, was bedacht werden soll, aber es steht, dass es für Gott ein besonderer Tag ist, ein herausgenommener Tag, den das Volk entsprechend würdigen soll. Das heißt, der Tag war ein besonderer. Und zum anderen zeigen die Lehrer, also Esra, Nehemia und die Leviten, durch ihre Aufforderung auch, dass das Volk nach vorne blicken soll. Das heißt, sie verbieten nicht prinzipiell Traurigkeit, aber sie sollen nicht in ihrer Traurigkeit verbleiben. Sie sollen sich an Gott freuen, wie sie es zuvor auch schon getan haben. Sie sagen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Der Blick auf seine Größe, seine Treue, seine Liebe zu uns, die soll uns mit Freude erfüllen. Denn in seine Gemeinschaft zu treten, obwohl wir unvollkommen sind, ist das größte Geschenk. Und darin liegt laut Nehemia 8 die wahre Stärke verborgen. Indem wir uns an Gott freuen, erlangen wir wahre Stärke und Widerstandskraft. Und das wird uns heraushelfen aus dieser Traurigkeit, aus dieser Bekümmertheit, die durchaus angebracht sein kann. Aber wir sollen weiterschauen und uns an Gott freuen. Die Freude an Gottes Wort als erster Punkt. Und damit gehen wir jetzt weiter im Text und kommen dann zum zweiten Punkt. Wir lesen Nehemia 8, Vers 14. Und sie fanden dem Gesetz des, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Das ist schon der 2. Tag. Hier versammelt sich jetzt die ausgewählte Gruppe von Männern, die Verantwortungspositionen hatten, vor Esra, um sich weiter unterweisen zu lassen. Und sie machen hier eine spannende Entdeckung. Das Volk wird von Gott angewiesen, im 7. Monat zu einer bestimmten Zeit in Laubhütten zu wohnen. Und die Anweisung dafür, die wollen wir uns kurz einmal gemeinsam anschauen. Dazu schlagen wir auf 3. Mose 23. Ein Kapitel, wo einige Feste im jüdischen Kalender beschrieben werden. Und wir lesen hier die Verse 33 bis 34 und 41 bis 42 aus 3. Mose 23. Und der Herr sprach zu Mose und sprach, redet zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Dann Vers 41. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Also Gott ordnet hier das Laubhüttenfest an. Wir werden später in der Predigt dazu kommen, was dieses Fest genau bedeutet. Das übergehen wir erstmal für jetzt. Und diese Tradition sollte von Generation zu Generation bestehen. Es sollte jedes Jahr dieses Laubhüttenfest gefeiert werden. Und in den Versen, die wir jetzt nicht gelesen haben, wird beschrieben, was da genau gemacht werden sollte, welche Opfer gebracht werden mussten, wann sie gebracht werden mussten, dass nicht gearbeitet werden sollte, dass es Festversammlungen geben sollte. Aber die ganzen Details werden geregelt. Aber es gehört eben auch dazu, dass in dieser Zeit in Laubhütten gewohnt werden soll. Und da es sich bei diesem Fest um eines der größten jüdischen Feste handelte, eines der wenigen Feste, wo auch Leute nach Jerusalem gepilgert sind, können wir davon ausgehen, dass es den Juden sehr gut bekannt war, dieses Fest. Und in Esra 3, Vers 4 lesen wir auch davon, wie etliche Jahre zuvor dieses Fest ebenfalls gefeiert wurde. Das heißt, es war ein Fest, das nicht vergessen war, sondern es wurde gefeiert. Zumindest gelegentlich, wir wissen nicht, ob es jedes Jahr gemacht wurde, aber es war nicht vergessen. Und nachdem diese Passage aus Nehemia 8 gelesen wurde, wird sie auch direkt umgesetzt. Nehemia 8, ab Vers 15. Und so ließen sie es verkünden in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten. Erstmal soweit. Das Fest war noch einige Tage entfernt, als sie dieses in dem Gesetz lesen, also noch genug Zeit, alles vorzubereiten. Es wurde die Botschaft ins Land verkündet, Leute, macht das. Dann wurden die Hütten gebaut und rechtzeitig konnten dann alle in ihr neues Heim ziehen. Aber was genau war jetzt so spannend an dieser Entdeckung? Ja, wie gesagt, das Fest wurde zuvor auch schon gefeiert, es war kein vergessenes Fest. Es war also eigentlich nichts Neues, möchte man meinen. Aber jetzt lesen wir den zweiten Teil von Vers 17. Da steht, denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Das heißt, hier steht jetzt, dass seit den Tagen Josuas, und das ist wirklich lange zurück, also viele, viele Jahrhunderte, wurde es nicht gemacht. Wie passt das jetzt zu Esra 3, wo das Fest gefeiert wurde? Und das Geheimnis liegt darin, das Fest bestand auch darin, also es waren die ganzen Feierlichkeiten, Opfer und so weiter, aber es bestand eben auch darin, in Laubhütten zu wohnen. Und davon lesen wir in Esra 3 nämlich nichts. Und deswegen wird auch in Vers 14, meine ich, so betont, dass sie lesen, dass das Kinder Israels am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollen. Das ist ihre Erkenntnis. Während dieses Festes müssen wir eigentlich in Laubhütten wohnen. Leute, das haben wir nicht gemacht. Seit Jahrhunderten wurde das nicht mehr gemacht. Und da ist wirklich viel passiert. Seit den Tagen Josuas, danach kam die Richterzeit. Also erstmal wurde das ganze Land Kanaan eingenommen. Dann kam die Richterzeit, die Zeit, wo das Volk ständig von Gott abgefallen ist. Und ja, der eine ist schlimmer, als der andere getrieben hat. Dann kam die Zeit der Könige, Saul, der erste König, dann David, Salomo. Und nach Salomo wird das Reich geteilt in zwei Reiche, Nordreich und Südreich. Mit vielen Königen, die dann folgen. Und Letztendlich mündet das dann in die Gefangenschaft für das Nordreich noch früher als für das Südreich. Das heißt, diese ganzen Ereignisse lagen dazwischen und in all dieser Zeit wurde das Laubhüttenfest nicht vollständig gefeiert. Denn dieser essentielle Teil, der Bau der Hütten und das Leben in diesen Hütten für 7 Tage, wurde ausgespart. Und diese Erkenntnis, die machen diese Männer jetzt. Und besonders schön an diesem Bericht finde ich den Schluss von Vers 17. Da steht, und sie hatten sehr große Freude. Das heißt, sie nehmen die Anweisung, wie sie da steht, setzen sie um, bauen die Hütten und freuen sich daran. Und das ist auch dann die Überschrift für diesen zweiten Punkt, in dem wir schon sind, Freude am Gehorsam. Das heißt, Freude an Gottes Wort als erstes, jetzt Freude an Gehorsam. Gottes geboten, gehorsam zu sein, versetzt das Volk Israel hier in große Freude. Ja, man könnte auch denken, eigentlich ist es ja anstrengend. Man könnte auch sich beschweren und meckern. Man muss jetzt sein Haus verlassen und muss sich so eine provisorische Hütte bauen und muss da 7 Tage in so einer Hütte wohnen. Ja, und sein Haus abgeben. Das können Sie gerne mal versuchen und sich jetzt, Laub haben wir jetzt wieder, in Ihrem Garten eine Laubhütte bauen und da 7 Tage drin wohnen. Ja, das ist sicherlich nicht angenehm und nicht schön. Und trotzdem freuen Sie sich hier. Nicht, weil der Umstand so toll ist und alles so schön ist in dieser Laubhütte, sondern weil sie Gott gehorsam sein dürfen. Und weil sie diese Erkenntnis gewonnen haben, die seit Jahrhunderten vergessen war und nicht beachtet wurde. Und vielleicht geht es uns am Gottes Wort studieren auch manchmal so, dass wir, sei es zu Hause oder auch beim Hören einer Predigt, dass uns manchmal Wahrheiten Gottes wieder bewusst werden, die wir vielleicht nie so gesehen haben, die wir schon lange vergessen haben. Vielleicht Dinge, wo wir Gott manchmal nur teilweise gehorsam sind und manche Bereiche konsequent aussparen. Und Jesus selbst, der greift genau diesen Gedanken auch am Schluss seiner Bergpredigt auf. Wir haben es in der Lesung heute schon gehört. Ich möchte ein paar Verse gerne nochmal lesen. Matthäus 7. Dort lesen wir Vers 24 bis 27. Da sagt Jesus am Ende dieser Rede, und jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, dem will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und als der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baut. Und als der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Heißt, Jesus, der hat vorher diese Rede gehalten und sagt jetzt, wer jetzt meine Worte hört und sie auch tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, und wer sie nicht tut, den vergleiche ich mit einem törichten Mann. Und er benutzt dieses Bild eines Hausbaus und wir können das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ein Haus auf Sand gebaut kann bei Regen nicht bestehen. Es sieht nach außen, die Häuser können exakt gleich aussehen. Ja, weil das Fundament sieht man üblicherweise nicht. So, aber ob das Fundament gut ist, das zeigt sich dann, wenn schwierige Situationen kommen, wenn Wasser kommt und es weggeschwemmt wird. Aus Fels, das bleibt stehen, aber der Sand wird weggeschwemmt. Das heißt, jemand, der einfach nur Gottes Worte hört und dieses Wissen ansammelt, aber niemals praktiziert, der gleicht diesem Mann, der sich ein schönes Haus baut, aber das Fundament nicht hat. Das heißt, dieses schöne, prachtvolle Bauwerk kann nicht bestehen, wenn harte Prüfungen kommen. Das heißt, Gottes Worte zu hören ist nur der erste Schritt. Gottes Wort zu tun ist der zweite, auf jeden Fall notwendige Schritt. Und damit können wir auch jetzt diese Kette von der Verkündigung erweitern. Gottes Wort soll erklärt werden, damit man es versteht und tut. Ja, das ist jetzt unsere Verantwortung. Nach dem Hören der Predigt sollen wir sie umsetzen. Das gilt nicht nur jetzt für die Predigt, sondern es gilt auch, wenn wir das Wort Gottes zu Hause selber lesen in der stillen Zeit, wenn wir Gottes Wort lesen und uns Sachen auffallen, Gott uns Dinge bewusst macht, dann gilt es, diese Dinge umzusetzen. Und das ist Arbeit. Ja, das ist nicht immer schön, das zwingt uns manchmal auch aus unserer Komfortzone heraus. Aber dann lasst uns an dieses Beispiel der Kinder Israels denken. Gott gehorsam sein bringt Freude. Ja, es ist nicht eine Last, sondern es soll Freude sein. Und damit wollen wir jetzt auch schon zum dritten und letzten Punkt für heute kommen. Wir haben gesehen, dass die überwältigende Freude beim Volk Israel sich erstens in der Freude an Gottes Wort ausdrückt und dann auch zweitens in der Freude an Gehorsam. Und jetzt kommt das dritte, Freude an Gottes Gaben. Und diesen Punkt, den finden wir jetzt nicht so explizit im Text wie die beiden vorherigen. aber implizit sehr wohl. Und dieser Punkt liegt in dem Grund für das Laubhüttenfest verborgen. Ich habe mir versprochen, wir kommen nochmal auf die Bedeutung zu sprechen. Das machen wir jetzt. Und da möchte ich Sie bitten, nochmal zurückzugehen zu 3. Mose. 3. Mose 23, wo das Fest eingesetzt wird. Und wir lesen noch einmal die Verse 39 bis 43. So sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten. 7 Tage lang am 1. Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Und ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein, für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses am 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen, alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Das Laubhüttenfest hat 2 Bedeutungen. Zum einen soll es an die Zeit nach dem Auszug aus Ägypten erinnern, wo das Volk ebenfalls nur in spärlichen Hütten leben konnte und die auch ständig wieder abbauen musste. Und zum anderen fand die Feier unmittelbar nach der eingeholten Ernte statt. Das wird hier in Vers 39 gesagt und dann in Vers 40 nochmal aufgegriffen mit den Früchten von schönen Bäumen. Das heißt, es gleicht in gewisser Weise auch unserem Erntedankfest, was wir heute feiern und was wir hier vorne auch sehr eindeutig sehen können. Wir sind Gott dankbar für alles, womit er uns beschenkt und freuen uns darüber. Und wir wissen natürlich, dass diese Freude nicht nur auf diesen einen Tag beschränkt sein soll, aber es ist ein schöner Anlass, einfach auch nochmal sich wirklich bewusst zu machen, wie sehr Gott uns beschenkt und wie sehr wir von ihm und von seinen Gaben abhängig sind. Uns geht es wirklich gut und das vergessen wir doch im Alltag allzu oft. Ich ertappe mich da auch selber, man nimmt es einfach für normal. Ja, der Kühlschrank ist voll, wenn er nicht voll ist, dann geht man einkaufen. Es ist ganz normal, dass wir zum Bäcker gehen und das Brot nehmen, was uns gefällt, dann vielleicht ärgern wir uns, das Brot ist nicht mehr ganz so frisch. Vielleicht gab es das Lieblingsbrot auch nicht mehr, mussten ein anderes Brot nehmen oder schon wieder teurer geworden. Ja, wir finden dann viele Gründe zu meckern, warum es dann doch nicht passt. Aber wie oft sehen wir hinter dem Brot in der Warenauslage den Schöpfer? Ja, nicht den Bäcker, nicht den Verkäufer, nicht einfach nur das Brot, sondern den, von dem es eigentlich kommt. Wer schenkt denn das Weizen, das Getreide wachsen kann? Wer schenkt den Regen, die Sonne? Wer hat überhaupt das Konzept von Leben, von Wachstum in die Welt gegeben? Ja, das ist der Schöpfer selbst, Gott. Ihm verdanken wir es im Letzten. Und allzu oft übersehen wir den Urheber dieser Gaben. Und nehmen es einfach als selbstverständlich. Und vielleicht überdenken wir das einfach in den nächsten Wochen nochmal gezielt. Wenn wir einkaufen gehen, dass wir bewusst machen, das ist alles wirklich ein Reichtum, den Gott uns schenkt. Und vielleicht nutzen einige von ihnen auch den eigenen Garten, um Obst und Gemüse anzubauen. Das ist eine tolle Sache, weil man nochmal viel deutlicher sieht, wie auch Wachstum passiert und wie viel Arbeit es auch ist, Sachen hervorzubringen. Aber letztendlich muss man auch da sich eingestehen, obwohl man so viel Arbeit investiert, macht man selbst doch nicht die Frucht. Ja, das muss man sich wirklich bewusst machen. Man ist noch viel näher dran, in dieser Gefahr zu denken, ich habe ja diese Tomaten jetzt hervorgebracht. Aber ist ja nicht so. Ich habe mich gekümmert, ja. Aber das Wachstum habe ich nicht geschenkt. Das heißt, Gott ist der, der die Früchte schenkt. Und wir sollen uns freuen an Gottes Gaben. Und das war auch ein Anlass für das Laubhüttenfest. Ein Grund zur Freude auch für die Ernte, für den Reichtum, den Gott schenkt. Aber das Laubhüttenfest sollte nicht nur an die Ernte, an Gottes Versorgung erinnern, sondern auch daran, dass Gott sein Volk vor vielen, vielen Jahren aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, wir erinnern uns an die Geschichte der Israeliten. Zur Zeit Josefs kam das Volk nach Ägypten. Dann gab es eine Hungersnot. Im ganzen Land Ägypten ging es gut. Und danach blieb das Volk in Ägypten und wurde nach und nach geknechtet. Und so blieb das Volk dann viele Jahre in dieser Gefangenschaft in Ägypten. Und Gott hat sie dann durch Mose auch herausgeführt aus dieser Gefangenschaft. Und danach lebten sie auch für viele Jahre in der Wüste in einfachen Hütten, bis sie irgendwann letztendlich durch ihren eigenen Ungehorsam etwas verspätet, in dem Land ankam, was Gott ihnen versprochen hatte. Und auch das Wohnen in diesen Hütten während dieser Zeit war ein Zeichen für die Abhängigkeit von Gott. Das war kein wirklicher Schutz, es gab keine Mauern, es gab keine festen Bauwerke. Gott allein war die ganze Zeit ihr Schutz, ihr Wegweiser, ihr Versorger und ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es gab keine anderen Sicherheiten in der Wüste. Und das führte auch nicht selten dazu, dass das Volk Israel sich wünschte, wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Da waren sie zwar gefangen, aber sie hatten immer etwas zu essen, sie hatten feste Häuser. Es fiel ihnen oft schwer, sich auf Gott zu verlassen in dieser Zeit. Und auch da finden wir uns vielleicht oft wieder. Weil wie oft würden wir gerne Dinge doch selbst in die Hand nehmen? Ja, man fühlt sich doch sicherer, wenn man die Sachen selbst im Griff hat. Aber wir müssen uns dann eingestehen, dass unser Leben auf dieser Erde nur eine Zwischenstation ist, so wie auch die ganze Wüstenwanderung im Volk Israel nur eine Zwischenstation war. Das Ziel war immer Kanaan. Und das Erfolg erlebte in der Wüste auch genau das immer wieder. Zelt aufbauen, Zelt abbauen, weiterziehen, Zelt wieder aufbauen, wieder abbauen, weiterziehen und so weiter. Das haben sie ständig gemacht. Sie waren sich immer bewusst, wir wohnen hier nicht. Wir ziehen weiter, wir haben ein Ziel, es ist nur eine Reise. Und auch wir befinden uns auf einer Reise. Und deswegen sollten wir uns auch nicht zu sehr an den Wohlstand festklammern, der uns so viel Sicherheit zu geben scheint. Das Haus, das Smartphone, die unbefristete Arbeitsstelle, der Sparplan für die Altersvorsorge, Studium und noch vieles mehr, was uns da einfällt. Unser Ziel ist nicht, unser Leben auf dieser Erde so schön und so sicher wie möglich zu machen, sondern die Ewigkeit bei Gott. Das ist das eigentliche Ziel des Menschen, bei Gott zu sein. Dort werden wir zu Hause sein. Dort werden wir nie wieder weg müssen, wir werden das Zelt nie wieder abbauen müssen. Da wird es die letzte Sicherheit geben. Und somit ist Gottes Rettung der Israeliten aus Ägypten ein wunderbares Bild auch für Gottes Rettung der Menschen aus der Macht der Sünde. Sünde trennt jeden Menschen von Gott von Geburt an. Jeder Mensch ist gewissermaßen ein Sklave, gefangen in der Sünde. Jeder Mensch tut von Geburt an Böses. Das sieht man bei den kleinsten Kindern. Es muss ihnen keiner beibringen, Schlechtes zu tun. Man muss ihnen beibringen, Gutes zu tun, aber Schlechtes muss man ihnen nicht beibringen. Das kommt ganz von alleine. Jeder Mensch ist von Natur auf ein Sünder, jemand, der in Feindschaft lebt zu Gott, der nicht das will, was Gott möchte. Und das Schlimme ist, aus diesem Zustand kommt der Mensch selbst nicht wieder heraus. Und so wie das Volk Rettung aus Ägypten brauchte, die von außen kam, braucht der Mensch auch Rettung von außen, um aus dieser Gefangenschaft rauszukommen. Und das hat Gott getan, indem er Jesus Christus, seinen Sohn, in diese Welt geschickt hat. Er hat hier den Preis für unsere Schuld bezahlt. Die Schuld, die wir vor Gott aufgehäuft haben durch unseren Ungehorsam. Und nur dadurch, wenn man das annimmt und daran glaubt, kommt ein Mensch heraus aus dieser Gefangenschaft der Sünde und wechselt quasi das Lager und wechselt in das Lager Gottes. Und letztendlich ist das die größte Gabe, die Gott einem Menschen schenken kann. Wir sind materiell reich beschenkt. Aber die größte Gabe, die Gott uns schenkt, ist sein Sohn und das ewige Leben, das wir dadurch kriegen können. Und das sollte unsere allergrößte Freude sein an den Gaben Gottes. Wir freuen uns an den Früchten, an dem, was wir kaufen, was wir genießen können, an dem Wohlstand, den wir haben dürfen. Wir können dankbar sein. Aber noch viel mehr müssten wir uns darüber freuen, dass Gott uns in Jesus alles geschenkt hat, was wirklich zählt und was auch wirklich Bestand hat, über dieses Leben hinaus. Eine Hoffnung, die in die Ewigkeit hineinreicht und die eine Perspektive gibt, auch für dieses Leben. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und am Ende nochmal auf die Frage zurückkommen, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Gibt es Freude auf Knopfdruck? Und nein, es gibt diesen Knopf nicht. Wir können keinen Knopf drücken und alle Sorgen, Nöte und Probleme verschwinden sofort. Die Krisen bleiben, machen uns das Leben immer noch schwer. Aber wir haben heute gesehen, dass es doch eine Chance gibt. Es gibt eine Freude, die nämlich unabhängig ist von diesen Dingen. Wenn unsere Freude immer daran geknüpft ist, dass es uns gut geht, werden wir diese Freude ganz oft verlieren und nicht halten können. Aber wenn wir eine Freude haben, wie wir sie heute aus Nehemia 8 gesehen haben, dann ist diese Freude unabhängig von äußeren Umständen. Denn es ist erstens eine Freude an Gottes Wort. Jeder Mensch hat Gottes Wort frei verfügbar. Er kann darin lesen, er kann es verstehen. Es gibt Gottesdienste, es gibt unzählige Predigten auch zum Nachhören. Und Gott selbst offenbart sich durch die Bibel uns und spricht zu uns. Und die zweite Freude, die wir haben können, die unabhängig ist von äußeren Umständen, ist Freude an Gehorsam. Das zu tun, was Gott uns aufträgt, das kann und soll uns in Freude versetzen. Es soll einen Christen, einen Menschen glücklich machen. Und letztendlich drittes, die Freude an Gottes Gaben. Wenn wir uns hier nur auf die materiellen Gaben beschränken, dann natürlich kann diese Freude dann weichen. Weil es können auch Zeiten kommen, das können wir uns nur schwer vorstellen in unserem heutigen Wohlstand, wo all das nicht mehr da ist, wo wir Hunger leiden, wo kein Dach mehr über dem Kopf ist. Ja, das, manche Menschen erleben das Tag für Tag. Wir können dankbar sein, dass das nicht so ist. Aber selbst wenn das alles wegfallen würde, was am Ende bleibt, ist, dass Gott uns immer noch so wahnsinnig viel schenkt. Er schenkt uns ein Leben und vor allem schenkt er uns seinen Sohn Jesus Christus und das ewige Leben in ihm. Die Sorgen um uns herum verschwinden nicht, aber durch diesen Aspekt der Freude wird der Fokus richtig und neu ausgerichtet und auf das wirklich Wichtige gelenkt. Und deswegen ist der Befehl von Paulus absolut richtig: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Amen. Unser Vater, wir danken dir für diese schöne Botschaft aus Nehemia 8, dass es wirklich Freude geben kann, die losgelöst ist von Umständen, von Problemen, von Sorgen, von Nöten. Wir danken dir, dass wir Freude haben dürfen an dir und dass das unsere wahre Stärke ist, dass das uns wirklich glücklich machen wird und dass uns das wirklich auch festmachen wird in dem Leben in dieser Welt. Amen.